Mensch, du hast recht. Denn Rehabilitation ist kein Privileg, sondern ein Recht. Genau darüber müssen wir intensiv sprechen. Heute und in der neuen Staffel von Realitätsnah.
Realitätsnah. Ein Wissenschaftspodcast mit Dr. Marco Streibelt.
In der neuen Staffel von Realitätsnah Mensch, du hast recht, geht es um das Zusammenspiel von Recht, Versorgungsgerechtigkeit und Realität im System. Wir sprechen über Stärken, Chancen, Barrieren und Wege für eine bessere Versorgung in der Reha. In unserer Startfolge betreten wir die ganz große Bühne. Die Vereinten Nationen, United Nations oder kurz UN, beschlossen vor 25 Jahren Vorschläge für ein umfassendes internationales Abkommen zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderung zu entwickeln. Und 2009 trat diese UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft. Welche Auswirkungen das auf die Reha und die Forschung zur Reha hat, darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Felix Welti von der Universität Kassel. Herzlich willkommen, Herr Welti.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Streibelt.
Sehr gerne. Starten wir gleich ganz persönlich. Wie stellen Sie sich anderen Menschen vor, Herr Welti?
Felix Welti heiße ich und ich bin Jurist und arbeite an der Uni Kassel.
Was machen Sie an der Uni Kassel?
Ich lehre und forsche, beteiligt an der Ausbildung von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Da mache ich den Unterricht im Recht. Und ich bin beteiligt an einem Master für Sozialrecht und Sozialwirtschaft. Das gibt es nur in Kassel. Mhm. Und in der Forschung befassen wir uns mit dem Recht ganz allgemein, insbesondere wo es Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen hat. Sozialrecht, Reha-Recht, SGB IX, das ist ein Schwerpunkt, den es anderswo nicht gibt.
Damit werden wir uns ja sicherlich noch befassen. Was bedeutet für Sie Menschlichkeit in der Rehabilitation?
Menschlichkeit, da denkt man als Jurist dann natürlich an die Menschenrechte, das ist ja hier auch das Thema. Ich denke, es ist wichtig, die Menschen, die in die Rehabilitation gehen, in ihrer Menschlichkeit zu betrachten. Und das ist eben auch Individualität. Das ist nicht sozusagen den Einzelnen nur als Nummer oder als Fall zu sehen, sondern eben als eine Person, die ihre ganz individuellen Ziele in die Reha mitbringt.
Hat Rehabilitation also eine normative Funktion für die Gesellschaft?
Dass die Gesellschaft sich sowas wie eine Rehabilitation leistet, sagt natürlich auch etwas über die Gesellschaft aus, im besten Fall etwas Positives, nämlich, dass sie die Menschen in ihren Fähigkeiten stärken will und dass die Menschen ihr nicht egal sind.
Das heißt, diese ganze Diskussion, wenn es um Wirtschaftlichkeit und vielleicht auch Wirksamkeit in der Rehabilitation geht, ist immer nur eine Seite der Medaille für Sie.
Ja, aber ich finde, das müssen keine Widersprüche sein. Also wenn man so ein Ziel wie Rehabilitation gut erreichen will, dann muss man ja die Mittel, die man zur Verfügung haben, auch wirtschaftlich einsetzen. Mhm. Wirtschaftlichkeit darf halt nicht so verstanden werden, dass man sagt, wir machen das Billigste oder wir rationalisieren ohne Blick auf die Ergebnisse.
Das heißt, Mittel für Rehabilitation haben schon eine wirtschaftliche Komponente für sie, aber die normative Funktion sollte dabei nicht vergessen werden und ist sozusagen auch eine Seite der Bewertung letztlich.
Die normative Funktion, das heißt ja, dass wir festgeschrieben haben, wir wollen dieses Ziel erreichen. Das muss man ja nicht. Aber wenn man das will, dann schreibt man das fest und entsprechend haben wir uns hier verpflichtet als Gesellschaft, dass wir eine Rehabilitation betreiben. Das ist auch inzwischen, glaube ich, relativ tief verankert in den Gesellschaften, die das machen.
Wegen Festschreiben. Und kommen wir mal zurück zur UN-Behindertenrechtskonvention. Welche Rolle spielte die denn oder spielt die für die Entwicklung der Reha in Deutschland?
Ich denke, inzwischen eine sehr wichtige. Das ist ein Prozess, der auch nicht gleich, als die UN-Behindertenrechtskonvention gekommen ist, so absehbar war. Ich glaube, dass sie immer wieder jetzt als Referenzpunkt herangezogen wird bei Diskussionen. Das ist interessant. Und ich glaube, man muss sich auch das historische Glück betrachten, was wir damit haben. Wenn man sieht, unter welchem Druck heute auch das Menschenrechtssystem oder der Gedanke der Menschenrechte international ist. Ich glaube, wir könnten heute keine Entwicklung mehr haben, wo sich erstens die Staaten weltweit auf so eine Konvention einigen und zweitens innerhalb der Staaten so ein Prozess losgeht, wie er dann auch in Deutschland mit der UN-Behindertenrechtskonvention begonnen hat, nämlich dass ganz viele Teilbereiche, auch die Reha, beschlossen haben, sich an diesem Maßstab zu überprüfen und weiterzuentwickeln.
Also das ist ja letztlich, das sagt der Begriff der Konvention ja auch, eine freiwillige Geschichte. Das heißt, es ist kein Zwangsinstrument wie ein Gesetz oder Ähnliches, aber es resultiert ja dann in nationaler Gesetzgebung. Ist das richtig? Wie muss ich mir das vorstellen?
Im ersten Schritt ist sie ein Vertrag. Vertrag ist freiwillig, solange, bis man sich daran gebunden hat. Und dann ist er nicht nur freiwillig. So, das ist ja im privaten Leben auch so, wenn man Verträge schließt. Und hier haben sich die Staaten entschlossen, miteinander diesen Völkerrechtsvertrag zu schließen. Das ist bei allen Menschenrechtskonventionen so. Und danach wird man es schwerer wieder los als ein Gesetz. Ein Gesetz kann man ja ändern und biegen und so weiter. Eine Konvention könnte man nur noch kündigen. Mhm. So, wir sehen im Moment, es gibt auch mächtige Staaten, die sich aus dem Menschenrechtssystem verabschieden. Also das Ganze ist nicht sozusagen voraussetzungslos jetzt für immer da. Das muss auch immer verteidigt werden. Aber solange die Bundesrepublik Deutschland sagt, sie macht da mit, muss sie das auch und hat sich selbst daran gebunden. Und insoweit ist es wie ein Gesetz und in gewisser Weise auch mehr.
Das heißt, das, was wir in Gesetzgebung für Menschen mit Behinderungen in Deutschland haben, fußt letztlich auf dieser UN-Behindertenrechtskonvention. Kann man das so sagen?
Ja, wobei man natürlich sagen muss, die meiste Gesetzgebung gab es vorher schon. Ne? Also insofern kann man auch umgekehrt sagen, die Tatsache, dass wir schon so viele gute Gesetze hatten oder entwicklungsfähige Gesetze, war der Grund, warum wir uns der UN-Behindertenrechtskonvention anschließen konnten. Da musste ja auch die Zeit erstmal reif für werden. Die Bundesregierung hat 2008, bevor sie dem Bundestag und Bundesrat empfohlen hat, da mitzumachen, eine Denkschrift geschrieben und da steht drin, wir erfüllen die Standards bereits in allen Punkten.
Welche großen Themen sind denn in der UN-Behindertenrechtskonvention drin, mal so schlagworttechnisch?
Ja, also ganz vorne haben wir natürlich Begriffe und allgemeine Verpflichtungen, zum Beispiel den Behinderungsbegriff, der es inzwischen auch in die deutschen Gesetze so geschafft hat. Und dann allgemeine Verpflichtungen, also dass wer das unterschrieben hat, sich dran halten muss und dass es im Kern um Nichtdiskriminierung geht und um Zugänglichkeit. Also die Prinzipien stehen vorne. Mhm. Und dann kommen die einzelnen Rechte. Das sind im Prinzip im Wesentlichen Menschenrechte, die es auch in anderen Konventionen schon gab. Mhm. Also beginnt mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948, ist das ja dann in ein System von Verträgen gepackt worden. Und als man die allgemeinen Verträge gemacht hatte, hat man festgestellt, es gibt Gruppen, für die sind Menschenrechte besonders wichtig. Dann gab es die Frauenrechtskonvention, Kinderrechtskonvention und jetzt eben die Behindertenrechtskonvention. Und das wird dann ausdekliniert. Beginnt mit den bürgerlichen und politischen Rechten. Das ist auch wie im Menschenrechtssystem sonst aufgebaut. Also zum Beispiel, dass jeder Mensch eben ein eigenes Rechtssubjekt ist, selbst am Rechtsleben teilnehmen kann. Dafür haben wir zum Beispiel Betreuungsrecht in Deutschland, das eben nicht über Menschen hinweg entschieden wird. Das steht so am Anfang der besonderen Rechte. Und im zweiten Teil, so mit den 20er-Nummern, dann kommt man zu den sozialen Menschenrechten. Das ist etwas, was in Deutschland teilweise gar nicht so bekannt ist, dass es auch soziale Menschenrechte gibt. Durch die Behindertenrechtskonvention ist das etwas bekannter geworden. Mhm. Und die Prominenten sind dann die, die auch hier rund um die Rehabilitation stehen. 24 das Recht auf Bildung, 25 auf Gesundheit, 27 auf Arbeit. Mhm. Und mitten zwischen denen steht in Artikel 26 die Rehabilitation. Und das macht ja schon deutlich, wozu sie primär gut ist.
Okay, gehen wir doch mal auf diese Artikel, die Sie genannt hatten, rund um die Rehabilitation und die Arbeit und Gesundheit. Welche konkreten rechtlichen Verpflichtungen ergeben sich denn daraus für uns und auch für die Reha-Träger?
Ja, das muss man besprechen. Artikel 24 wird ja vor allem im Zusammenhang auch mit dem Schulwesen diskutiert. Recht auf Bildung, Inklusion für die breite Öffentlichkeit eigentlich das, was inzwischen am meisten diskutiert wird im Zusammenhang mit der UN-Behindertenrechtskonvention. Aber es ist natürlich auch ein Reha-Thema, denn spätestens, wenn die Leute aus der Schule kommen, ist ja die Frage, was wird aus ihnen? Können sie in das allgemeine Arbeitssystem kommen oder werden sie möglicherweise gleich in ein Sondersystem wie die Werkstätten geleitet? Das hat sehr viel mit der Realisierung eines Rechts auf inklusive Bildung zu tun. Beim Recht auf Gesundheit geht es vor allem darum, dass die Menschen gleichen Zugang zum Gesundheitswesen bekommen. Wie gesagt, die UN-Behindertenrechtskonvention ist im Kern eine Antidiskriminierungskonvention. Steht nicht drin, Menschen mit Behinderungen sollen was Besonderes haben, sondern sie sollen das haben, was andere auch haben. Mhm. Und das ist oft ganz schwierig, auch im Gesundheitswesen. Die Zugänglichkeit von Arztpraxen oder Krankenhäusern ist ja oft gar nicht so gegeben und Das ist erst neuerdings ein Thema der Gesundheitspolitik geworden, woran die UN-Behindertenrechtskonvention ihren Anteil hat. Und Artikel 27, das Recht auf Arbeit, da ist dann ähnlich wie bei Bildung, das System muss inklusiv werden. Das heißt, es muss erstmal klargestellt werden, dass Arbeit so wie Bildung auch etwas ist, von dem niemand ausgegrenzt werden darf. Und dann beginnt erst die Diskussion, was das denn bedeutet. Denn man hatte ja vorher schon große Instrumente geschaffen, zu sagen, das ist jetzt für Menschen mit Behinderungen, gibt es Sonderschulen und Werkstätten und alle möglichen Sachen, die aber etwas außerhalb der allgemeinen Institutionen stehen.
Ich würde sogar sagen, das sind Parallelstrukturen gewesen zum normalen Bildungs-, zum normalen Arbeitssystem. Man hat den Inklusionsbegriff, glaube ich, ein bisschen falsch interpretiert. Vielleicht hat man ihn auch gar nicht im Kopf gehabt. Man hat, glaube ich, was Gutes gewollt, nämlich, dass die auch eine Form von Bildung bekommen, diese Menschen, aber oder auch arbeiten können, aber eben nicht im normalen System, weil man der Meinung war, das geht nicht. Oder? So war das doch früher
jetzt nicht ganz banal. Daran haben natürlich auch die Professionen und Wissenschaften, die in der Rehabilitation tätig sind, ihren Anteil gehabt. Mhm. Ich würde jetzt mal sagen, im Wesentlichen in bester Absicht. Man gesagt, so das Spezielle, was wir hier entwickelt haben, kann sich auch in speziellen Institutionen am besten entfalten. Und das hat sich dann so ein Stück weit verselbstständigt. Das können Soziologen systemtheoretisch erklären. Wenn man sowas erstmal aufgesetzt hat, dann entwickelt das einen Selbstlauf. Und diese eigenständigen Institutionen werden immer größer, verlieren ihre Kopplung an das allgemeine System. Und dann ist man am Schluss zufrieden, wenn man Menschen mit Behinderung in ihrem gesamten Lebenslauf durch eine Abfolge von Sondereinrichtungen gelotst hat.
Ist aber nicht Sinn der UN-Behindertenrechtskonvention.
Das ist nicht Sinn der UN-Behindertenrechtskonvention, im Gegenteil. Die ist ja der Erbe sozusagen der einer Behindertenbewegung, die sich zum Ziel gesetzt hatte, dass es nicht mehr so ist. Mhm. Die Behindertenbewegung, die zur UN-Behindertenrechtskonvention hingeführt hat, die begann ja in den 70er, 80er Jahren, in den Vereinigten Staaten übrigens, getragen von jungen Leuten, die mit schweren Verletzungen aus dem Vietnamkrieg zurückkamen und sich von der Gesellschaft vernachlässigt sahen. Das waren die Leute, die zum ersten Mal Barrierefreiheit thematisiert haben und dass sie nicht in Sondereinrichtungen leben, lernen wollten. Die waren junge Menschen, die wollten dann aufs College gehen oder so und fanden sich da plötzlich in der Lage, dass sie es nicht mehr konnten. Das ist dann nach Europa übergeschwappt, wo man die Situation mit den Kriegsopfern ja zum Glück in den 70er, 80er Jahren nicht hatte. Zeitlich etwas verspätet und war dann in Deutschland eine erste Kritik an sozialstaatlichen Strukturen, die man so bei uns nicht kannte. Da hatten wir ja eigentlich die Wiederaufbauerzählung, toll, wir haben einen grandiosen Sozialstaat geschaffen, Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation, Reha-Angleichungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, ein Meilenstein nach dem nächsten. Und dann kamen da junge Menschen mit Behinderungen, waren unzufrieden. 1981 das Krüppeltribunal im Internationalen Jahr der Behinderten, das war so ein Meilenstein.
Was ist das denn gewesen?
Das Krüppeltribunal war eine Veranstaltung damals in Dortmund, sozusagen eine Gegenveranstaltung zu den offiziellen Feierveranstaltungen zum Internationalen Jahr der Behinderten, was die Vereinten Nationen damals ausgerufen hatten. Und da wurde sehr intensiv diskutiert, was man alles nicht wollte. Werkstätten wollte man nicht, Heime wollte man nicht, Sonderschulen wollte man nicht. Und das war eine relativ kleine Gruppe, aber viele von den Namen, die man da sehen kann, sind dann später führende Persönlichkeiten geworden in Behindertenpolitik und Behindertenbewegung, zum Beispiel Theresia Degner, die dann Professorin in Bochum geworden ist und die eine deutsche Vertreterin gewesen ist bei der Ausarbeitung der UN-Behindertenrechtskonvention in der ersten Hälfte der Nullerjahre in New York. Oder einige, die dann später Bundes- oder Landtagsabgeordnete geworden sind, haben da auch mitgewirkt. Also das ist ein schönes Beispiel eigentlich für soziale Bewegungen, die durchaus etwas bewirken können. Und das war auch auf der internationalen Ebene so. Und ohne diesen Impuls hätte es die Konvention sehr wahrscheinlich nicht gegeben.
Wobei wir wieder bei der Behindertenrechtskonvention sind. Wie weit ist denn die Umsetzung in Deutschland Ihrer Ansicht nach bislang gelungen im Bereich Reha und Arbeit?
Also,
wir geben ja viel Geld dafür aus, das muss man sagen, im Vergleich.
Man kann ja als Maßstab dafür, was gelungen ist, unter anderem die Staatenberichtsverfahren nehmen. Das ist ja das Instrument. Die Vereinten Nationen können ja die Dinge nicht erzwingen. Die sind ja letztlich nur Moderator in diesem Prozess. Sie sind beauftragt, einen Ausschuss einzusetzen, den gibt es. Und die Vertragsstaaten haben sich verpflichtet, alle 5 Jahre zu berichten, was sie so machen zur Umsetzung. Und dann wird in diesem Ausschuss ein kritischer Dialog organisiert. Und am Schluss gibt es ein kritisches Dokument, die Concluding Observations, die abschließenden Schlussfolgerungen, die dann sagen, was gut und weniger gut läuft. Und natürlich, wie bei einem guten Review-Prozess, fallen vor allem die kritischen Sachen auf. Und da wird in Deutschland regelmäßig auch bei Artikel 25 moniert, dass das Gesundheitswesen nicht barrierefrei ist, und bei Artikel 27 die Fortexistenz eines sehr umfangreichen Werkstättensystems.
Also dieses separaten Arbeitsmarktes letztlich.
Ja. Also das sind letztlich mit die schärfsten Kritikpunkte, die jetzt jedenfalls im sozialpolitischen Bereich dort zu finden sind. Und bei Artikel 19, dem Recht auf Leben in der Gemeinschaft, da geht es dann auch um die Heimstrukturen. So, das sind die zentralen Umsetzungskonflikte, wo ja auch der Gesetzgeber in der einen oder anderen Form schon rangegangen ist. Inzwischen, gerade beim Thema Arbeit, allerdings auch so, dass die Bundesregierung auch offiziell sich ein bisschen absetzt und sagt, wir sind da anderer Meinung als der Fachausschuss der Vereinten Nationen. Die sagen, es sollte weiter Werkstätten geben, aber man sollte nicht gezwungen sein, dort zu arbeiten. Das ist sicherlich auch realistisch, dass das erstmal das Zwischenziel ist. In der Frage, inwieweit es ein mittelfristiges Ziel sein muss, dass es gar keine Sonderarbeitsmärkte mehr gibt, gehen die Meinungen auseinander. Auch bei den betroffenen Vertretern übrigens.
Welche Rolle spielt die Reha? Ist die Reha das Instrument, das dazu führen soll, dass Menschen mit Behinderungen dieselben Rechte genießen können und damit dieselben Chancen haben, an Bildung, Arbeit und so weiter teilzuhaben? Oder ist Reha selbst ein System, das inklusiv sein soll und selbstbestimmt?
Also Artikel 26 steht ja zwischen diesen drei zentralen sozialen Rechten, ist aber selbst jetzt nicht als weiteres soziales Recht ausgebracht.
Also es gibt kein Recht auf Reha in der Behindertenrechtskonvention?
Nur mittelbar, indem man sagt, Reha kann benötigt werden, um diese Rechte zu realisieren. Und deswegen müssen die Vertragsstaaten sowas auch haben.
Das ist also Mittel zum Zweck.
Genau, es ist Mittel zum Zweck. Das ist auch ganz wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass es ein Reha-System kein Selbstzweck ist, sondern immer darauf überprüft werden muss, ob es diese rechte schaffende und realisierende Funktion erfüllen kann.
Weil die Reha, ich stelle mir das jetzt ganz praktisch vor, beispielsweise bei Menschen mit Mehrfachbehinderung oder auch angeborenen Behinderungen, Reha holt diese Menschen ja erstmal aus dem normalen System raus in Deutschland, in ein spezielles Behandlungssystem, sage ich es mal. Also wir haben unsere speziellen Reha-Einrichtungen, wir haben unsere speziellen Träger, die auch berufliche Bildung und Ähnliches machen. Das ist ja erstmal per se nicht inklusiv, sondern wir holen sie raus. Ist das ein Problem für die Unbehindertenrechtskonvention?
Das kann ein Problem sein. Da muss man sich das Ganze genau angucken.
Weil wir versuchen, sie ja schon wieder zurückzukriegen.
Ja, genau. Also wenn man es jetzt zum Beispiel im Verhältnis sieht zu Artikel 24, 25 und 27. In dem Moment, wo Reha sich eben verselbstständigt und die Leute nicht zurücklässt in die allgemeinen Systeme, und in dem Moment, wo es den allgemeinen Systemen den Vorwand gibt, nicht inklusiv zu sein, ist Reha auch ein Problem.
Also in dem Moment, wo Reha selbst zur Struktur wird, dann sozusagen, wie die Werkstätten.
Wie zum Beispiel die Werkstätten, wie Dauerwohneinrichtungen. Oder bei der beruflichen Reha ist ja auch kritisiert worden, immer mal wieder, dass sie zu betriebsfern abläuft. Und wenn man sagt so, da werden die Leute jetzt 2-3 Jahre aus dem betrieblichen System rausgezogen, dann kriegen sie zwar ein Zertifikat, aber mit diesem Zertifikat will sie keiner haben, weil die anderen, die das Gleiche können, sind betrieblich ausgebildet worden. Mhm. Das kann auch so ein vielleicht ungewollt oder nur nebenbei exkludierender Effekt sein. Mhm. Ähnlich ist es ja im Bereich der Bildung auch.
Wenn wir uns mal auf das Recht auf Arbeit konzentrieren und auf das Thema Inklusion am Arbeitsmarkt, das ist ja für uns als Rentenversicherung das primäre Inklusionsthema, weil das unser gesetzlicher Auftrag ist. Deswegen machen wir ja Rehabilitation. Also, dass wir inklusiv agieren können und Menschen die Möglichkeit geben können, trotz Behinderung am Arbeitsmarkt zu partizipieren, das entscheiden wir ja nicht. Und das entscheiden ja auch nicht die Reha-Einrichtungen nur, sondern ganz überwiegend auch Arbeitgeber Welche Rolle spielen denn Arbeitgeber in dem ganzen Konglomerat hier in Deutschland?
Ohne Arbeitgeber gibt es keinen inklusiven Arbeitsmarkt. Und da steht ja auch das Wort Arbeitsmarkt durchaus in dieser Konvention. Das heißt, die ist nicht marktfeindlich oder so oder sagt, es müsste jetzt alles verstaatlicht werden, sondern sie sagt, man muss den Arbeitsmarkt als Institution denken, die durch seine Akteure und eine gesetzliche Rahmung eben geschaffen wird. Und das sollte möglichst so sein, dass es der Beteiligung von Menschen mit Behinderungen an diesem System nicht entgegensteht. Mhm. Und da ist viel zu tun. Wir haben traditionelle Instrumente wie die Beschäftigungspflicht und die Ausgleichsabgabe. Wir haben neuere Instrumente wie individuellen Diskriminierungsschutz im Arbeitsverhältnis. Wir haben Schwerbehindertenvertretungen als Partizipationsmöglichkeit in den Betrieben. Das sind alles Schritte dazu. Auch dass die Arbeitgeber, das sind ja meistens auch nicht irgendwie einzelne Leute, die irgendwas Gutes oder Böses denken, sondern das sind ja Institutionen, Unternehmen, die einen bestimmten Aufbau haben, die verschiedene Zwecke haben. Zu denen gehört eben auch, Beschäftigung zu realisieren. Und da muss man ein institutionelles Setting schaffen, was funktioniert. Und da kann die Reha ihren guten Beitrag dazu leisten. Und es gibt ja Instrumente wie die stufenweise Wiedereingliederung, die in den letzten Jahren auch an Bedeutung gewonnen hat, die genau sagen, hier, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute aus einer Phase von Behinderung und chronischer Krankheit heraus wieder in die Arbeit kommen. Wir müssen es auch bei der Ersteingliederung stärker noch schaffen. Also bei den Menschen, die schon von Anfang an betroffen sind oder von Jugend an, haben wir ja immer noch große Defizite.
Ich persönlich nehme ja wahr, dass die Reha in Deutschland ja durchaus bestimmte Rechte und Pflichten bei der betroffenen Person adressiert und spricht man auch immer wieder von diesem komischen Konstrukt der Mitwirkungspflicht. Auf der anderen Seite der Arbeitgeber als aufnehmende Institution, und da sehe ich das nicht. Man versucht über Anreize, ihn dazu zu bewegen, einen Menschen mit Behinderung einzustellen. Aber all das, was Sie gerade gesagt haben an Instrumenten, die wir im Betrieb haben, die dienen ja nur dazu, bestehende Arbeitsverträge von Menschen mit Behinderung zu schützen. Also neue zu schaffen, das ist nicht so einfach, oder?
Also grundsätzlich hat der Arbeitgeber ja ab 20 Beschäftigten eine Beschäftigungspflicht für 5% schwerbehinderte Menschen.
Wo er sich von freikaufen kann?
Er wird durch die Zahlung der Ausgleichsabgabe nicht frei von dieser Pflicht. Aha. Er verletzt sie immer noch.
Oh.
Und das kann auch Folgen haben. Mhm. Nur die Situation, wo das Folgen hat, das muss man sich genau angucken im Arbeits- und Sozialrecht. Also er ist ja weiterhin gehalten, zum Beispiel seine Einstellungsverfahren für ausgeschriebene Stellen, auch für ausgeschriebene Ausbildungsplätze, diskriminierungsfrei zu gestalten. Da muss die Schwerbehindertenvertretung mitreden. Und wer meint, dass er nur wegen seiner Behinderung nicht eingestellt worden ist, kann ja auch klagen. Mhm. Kann eventuell sogar Schadenersatz kriegen.
Ja.
Das ist zumindest in der Theorie eigentlich alles ganz gut ausgedacht. Es muss dann nur sozusagen im wirklichen Leben auch ankommen. Das ist eine Frage der Akteure, die in den Unternehmen und von außerhalb daran mitwirken. Da können die Rehabilitationsträger, zum Beispiel die Rentenversicherung, natürlich auch ihren Beitrag leisten mit Hilfsangeboten, die man nicht ablehnen kann, beziehungsweise deren Ablehnung eben dazu führen würde, dass man sagt, also wenn der schon alles bekommt, eine Arbeitsplatzausstattung und so weiter, und der will den immer noch nicht einstellen, was ist das dann anderes als Diskriminierung, und die ist verboten.
Ah, okay. Ja, also habe ich es noch gar nicht gesehen. Interessant. Die Zugänglichkeit zum Arbeitsmarkt, zum Bildungssystem, zum Gesundheitswesen. Wie bewerten Sie das, diese Zugänglichkeit zur Readaptation in Deutschland?
Also wir haben inzwischen schon eine Diskussion, dass für Menschen, die bereits eine Behinderung mitbringen, es gar nicht so einfach ist, in der Rehabilitation zu landen. Weil die Reha-Einrichtungen zwar natürlich sich gut damit auskennen mit der jeweiligen Indikation, der jeweiligen Krankheit, um die sie sich kümmern, aber ob sie auch geeignet sind für Rollstuhlfahrer, Blinde oder Gehörlose, da ist man oft nicht so stark aufgestellt. Und wir kennen auch aus der rechtlichen Diskussion durchaus Fälle, wo Leute relativ schlank abgelehnt worden sind, mit dem Argument, nee, für sie haben wir hier keine Möglichkeiten. Mhm. Die können wir hier nicht rehabilitieren. Und das beginnt erst, dass die Menschen sagen, nee, das kann ja eigentlich nicht sein, dass ich hier aus dem Rehabilitationssystem ausgeschlossen bin.
Man sieht, es ist ein weites, ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Ich könnte jetzt verschiedene Stränge hier fortführen. Wir werden das auch im Laufe des Jahres tun, Herr Welti, mal einen kleinen Schwenk zu meinem Lieblingsthema. Welche Rolle kann die Forschung hier eigentlich spielen?
Forschung kann eine großartige Rolle spielen, wenn sie dazu beiträgt, erstmal offenzulegen, wo wir stehen. Wenn man anfängt, berichten zu wollen, wie gut denn die UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt ist, dann findet man raus, was man alles nicht weiß. Und dann ist es ja eigentlich naheliegend zu sagen, dann sollte das mal erforscht werden.
Ist denn das schon mal strukturiert erforscht worden, wie gut wir das umsetzen in der Reha?
Also für die Reha, glaube ich, ist da noch einiges zu tun, um es mal freundlich zu sagen. An Forschungsarbeiten, die spezifisch auch auf die gleichberechtigte Möglichkeit, Rehabilitationsleistungen in Anspruch zu nehmen, gucken. Wir haben ja schon zweimal mit meinem Team daran mitgewirkt, das Behindertengleichstellungsgesetz zu evaluieren, das ja auch den Sozialleistungsträgern und zumindest den öffentlichen Leistungserbringern aufgibt, barrierefrei zu sein. Wir konnten da halt nur ein paar Leute befragen aus den Verbänden und auch aus den Einrichtungen und auch aus den Rentenversicherungsträgern. Mhm. Und auch diese Auskünfte gehen stark in die Richtung, das ist noch nicht alles gut. Mhm. Und dementsprechend ist da auch Forschungsbedarf.
Ich finde ja, dass Forschung nicht nur diese kritische Position hat, also im Sinne des Aufdeckens von Forschungsbedarfen und Umsetzungslücken. Ich finde ja, dass Forschung auch die Möglichkeit bietet, proaktiv und konstruktiv in die Zukunft gedacht, Möglichkeiten zu schaffen, wie beispielsweise Reha inklusiv sein kann und trotzdem wirksam. Also neue Alternativen der Leistungserbringung auch bewusst zu entwickeln und zu evaluieren.
Auf jeden Fall ist das so. Wobei das nochmal darauf hinweist, dass wir in der Forschung auch noch viel internationaler werden könnten. Denn es ist ja zu vermuten, dass unter den 185 Staaten, die die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert haben, es einige gibt, die an einigen Punkten weiter sind als Deutschland. Und Deutschland ist vielleicht an anderen Punkten weiter. Da steht übrigens sogar in der Konvention, die Daten sollen vergleichbar werden, was sie im Moment überhaupt gar nicht sind. Und ich hatte das gemerkt, als wir da über die Werkstätten nachgedacht haben. Wir haben da kaum vergleichbare Daten, weil überall sind die Zugangskriterien ein bisschen anders und schon kann man die Personengruppen in solchen Einrichtungen nicht vergleichen. Das ist klar, aber das sollte ja ein Ansporn sein, zu sagen, wir müssen daran und sagen, welche Staaten kriegen es denn besser hin, Sondereinrichtungen zu vermeiden oder.
Und warum?
Ja.
Das wäre ja ganz wichtig zu wissen. Wie schaffen Sie das sozusagen?
Genau, also und da sind wir aber mit internationaler Reha-Forschung, die solche Ziele hat, noch sehr am Anfang.
Ich denke es auf einem gröberen Level. Wir reden in der Forschung ja weniger von Daten als mehr von Evidenz, Erkenntnis. Also, und das lässt sich ja durchaus vergleichen. Wir können ja gucken, was sind bei uns Erfolgsfaktoren der Versorgung, einer inklusiven Versorgung, was sind in anderen Ländern Erfolgsfaktoren. Und die kann man direkt miteinander vergleichen. Also da bin ich ein bisschen optimistischer an der Stelle. Aber dass wir häufig uns als Insel fühlen, die Erfahrung habe ich leider auch gemacht. Da müssen wir sicherlich noch internationaler werden.
Ja, klar.
Übergreifende Prinzipien des Erfolgs, wie zum Beispiel eine hohe Nähe zu dem System, auf das ich hinarbeite, im Bereich der Reha eine hohe Arbeitsmarktnähe, das ist tatsächlich etwas, was man übergreifend sieht in jedem Land. Also Reha-Systeme in Ländern, die berufliche Wiedereingliederung sicherstellen sollen und berufliche Teilhabe sicherstellen sollen, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie dann erfolgreich sind, wenn sie möglichst nah an diesem System agieren. Also das meine ich mit einer übergreifenden Erkenntnis, die sich lohnt zu betrachten.
Genau, aber zu diesen Rahmenbedingungen mag ja zum Beispiel auch gehören, wie Unternehmenskulturen aufgestellt sind, ob es Mitbestimmung gibt. Da haben wir eigentlich in Deutschland ja einen ganz positiven Faktor, würde ich jetzt mal behaupten, mit der betrieblichen Mitbestimmung. Und natürlich auch, inwieweit soziale Verantwortung in Unternehmenskulturen eine Rolle spielt.
Ja, komplexes Thema. Wir konnten es nur anreißen, Herr Welti. Deswegen würde ich jetzt auch mal wechseln zu unserer Rubrik Realitätscheck.
Realitätscheck.
Ich habe mitgenommen, Herr Welti, dass Reha in Deutschland tatsächlich aus einem sehr, sehr großen Zusammenhang heraus erklärbar ist und sich erklären lässt, das ist dem einen oder anderen vielleicht gar nicht so bewusst. Und dass wir uns tatsächlich in letzter Konsequenz mit Menschenrechten beschäftigen. Das ist interessant, finde ich.
Das ist toll, ja. Also in der sozialen Arbeit haben wir ja schon so eine Weile diesen Schnack entwickelt, soziale Arbeit ist eine Menschenrechtsprofession. Sage ich den jungen Leuten auch immer, ja, ihr seid eine Menschenrechtsprofession.
So kriegt man die Menschen dazu, das zu studieren.
Aber ich sage natürlich auch immer, bitte bildet euch nicht ein, ihr seid die einzige Menschenrechtsprofession.
Nein, es gibt noch mehr.
Genau.
Zum Beispiel die Juristen. Oder?
Die müssen sich ja von Berufswegen schon mit Menschenrechten beschäftigen. Genau, aber auch ein Maurer, der ein Obdach schafft, ist eine Menschenrechtsprofession.
Schöne Perspektive. Das Zweite, was ich mitbekommen habe oder was ich jetzt mal so rausziehen würde, ist, daran sind viele Player und Akteure beteiligt, an so einem sehr herausfordernden Ziel, Inklusion für Menschen mit Behinderungen. Also da haben wir auf der einen Seite die Politik, die ihre gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen muss. Wir haben die Träger der Sozialversicherung, die letztlich die Instrumente anbieten müssen, wie zum Beispiel Rehabilitation. Wir haben die Arbeitgeber, die zumindest in unserem System da auch dafür sorgen müssen, dass es überhaupt die Kapazitäten gibt für Menschen mit Behinderung zu arbeiten im ersten Arbeitsmarkt. Also das muss alles irgendwie zusammenpassen, dass das System funktioniert. Das macht es nicht unbedingt einfacher. Insofern schön, dass es Menschen gibt, die trotzdem noch daran arbeiten und nicht daran verzweifeln. Und dritte Erkenntnis für mich ist, dass Forschung auch da wieder ganz wichtig gedacht werden muss als kritischer Akteur. Als kritischer Akteur, der aufdeckt und sagt, ja, sonnt euch nicht zu sehr, auch wenn ihr viel Geld dafür ausgebt, das und das und das ist noch ein Thema, da könnte man noch mal dran arbeiten und da muss man mal weitergehen. Ich hoffe, Herr Welti, dass unser Gespräch jetzt ein guter Starting Point war für das nächste Jahr, wo wir versuchen, genau solche Dinge aufzudecken, wenn wir uns mit innovativen Projekten auseinandersetzen, die versucht haben, in diesem System sozusagen Optimierungspotenziale zu finden. Das wäre doch was.
Das wäre was, ja.
Ich sage erstmal vielen Dank für dieses ganz interessante, nicht ganz unkomplexe Gespräch und frage mal direkt weiter, um es mal ein bisschen einfacher zu machen. Haben Sie Lust auf ein Spiel?
Warum nicht?
Fairy Tale.
Herr Welti, erinnern Sie sich an Ihre letzte gute Tat, groß oder auch ganz klein?
Neulich habe ich mit meiner Buchbinderin telefoniert und die war ganz aufgelöst und hatte einen Bescheid gekriegt von ihrer Berufsgenossenschaft. Weil die auch Schulterprobleme hatte. Und dann hat sie mir den vorgelesen am Telefon und ich sage, sie haben alles bekommen, was sie beantragt haben. Und da war sie total erleichtert, weil das hatte sie diesem Bescheid nicht entnehmen können. Aber an dem Punkt war es sehr schön.
Ja, wunderbar. Ich nehme übrigens auch immer wahr, dass ich im privaten Kreis auch da immer wieder kleinere oder auch größere gute Taten vollbringen kann, weil ich einfach das System verstehe und einfach noch mal einen entscheidenden kleinen Tipp geben kann, wenn jemand ein Problem hat, Hilfe braucht. Das ist schon schön, muss ich sagen. Das mache ich dann auch gerne. Herr Welti, gibt es einen Satz oder einen Spruch, der Sie immer wieder ermutigt oder trägt, Ihre Lebensmaxime?
Mal gucken, ob das nächste Woche noch wichtig ist.
Ja, das merken wir uns, genau. Welcher Moment hat Ihnen zuletzt das Gefühl gegeben, das war jetzt richtig gut?
Also ich habe dieses Gefühl häufiger, wenn die Promotion von Doktoranden und Doktorandinnen fertig wird. Dann sind wir in der Disputation und die erzählen das. Und nach Jahren der Suche ist die Sache einigermaßen rund geworden.
Im Sinne einer Lernkultur schätzen wir ja neue Erfahrungen sehr. Gab es in der jüngsten Vergangenheit eine Situation, aus der Sie Neues mitnehmen konnten, wo Sie mal wieder was gelernt haben? Obwohl Sie ja schon alles wissen, Herr Welti.
Also interessant war zum Beispiel, als ich vor nicht allzu langer Zeit zu einem Vortrag eingeladen war in Kasachstan. Da hatten mich eingeladen und ich sollte das deutsche Hilfsmittelrecht vorstellen. Und ich hatte mich schon gefragt, warum in alles in der Welt wollen die das deutsche Hilfsmittelrecht kennenlernen? Mhm. Und dann waren wir eine große Tagung und irgendwann am zweiten Tag waren denn, ich habe es immer so ein bisschen nachlaufend verstanden, weil es hinterher übersetzt wurde, waren da zwei junge Männer, die sehr energisch aufgetreten sind, aber offensichtlich nicht einer Meinung waren. Mhm. Und dann habe ich das verstanden. Das eine war der Staatssekretär aus dem Arbeitsministerium und der andere aus dem Gesundheitsministerium. Die haben sich gestritten, wer zuständig ist. Und dann habe ich gedacht, okay, es muss doch ein Problem sein, was nicht nur in Deutschland ist.
Die haben immer gesagt, der andere ist zuständig oder wollten sie es haben, das Thema?
Interessanterweise wollten die es haben.
Ah, okay. Hat man ja auch nicht so oft. Vielen Dank für Ihre Offenheit, für das Gespräch, Herr Welti. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ihr Wissensschatz, gerade Ihr Wissensschatz auch über die Entwicklung, wie sich das Recht so entwickelt hat und wie die Dinge so sind, dass sie so sind, ist immer wieder interessant und inspirierend. Dankeschön für das Gespräch.
Sehr gerne.
Mensch, du hast recht und wir haben gerade gehört, wir haben recht in doppelter Hinsicht. Freuen Sie sich auf die nächsten Folgen dieser neuen Staffel, in denen es um Sie und Ihr Recht auf Rehabilitation geht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.